dein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Gut, dann starten wir mit einer neuen Folge des Transform-Podcasts. Heute leider ohne Sebastian, aber dafür mit Julian. Julian, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass es heute klappt.
Danke für die Einladung, Saskia. Ich freue mich auch sehr auf den Podcast.
Vielleicht kurz, damit ihr überhaupt wisst, mit wem wir denn heute sprechen, was es mit Julian so auf sich hat. Julian Knorr ist Gründer und Vorstand der Digitalberatung One Stop Transformation und hat mit dem Digital Competence Indicator ein Tool entwickelt, das digitales Mindset messbar macht. Zudem bezeichnet sich Julian selbst als digitaler Enthusiast und Kulturveränderer. Und wir wollen uns heute in dem Podcast schwerpunktmäßig mit der Frage beschäftigen, welche Bedeutung eigentlich digitales Mindset für erfolgreiche Führung hat. Insofern, ich freue mich riesig, Julian. Jetzt habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, aber dass unsere Hörer vielleicht noch mal einen besseren Blick bekommen, wer denn da heute hinter dem Mikro sitzt, magst du einfach mal noch zwei, drei Sätze zu dir und deinem Werdegang sagen?
Gerne. Also erstmal danke für die Intro. Zwei Sätze noch zu mir. Wie man unschwer hören kann, komme ich aus dem schönen Frankenland, aus Nürnberg, bin hier geboren und aufgewachsen. Mich hat es dann zum Studium nach Bamberg verschlagen, also gar nicht allzu weit weg von hier. Und ich habe BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement studiert, habe aber schon von Anfang an während des Studiums einen starken Drang zum Thema Personal, einfach familiär bedingt gehabt, nachdem mein Vater dort seinen beruflichen Background hat, und habe so sehr früh in Personalberatungsthemen und Change-Themen reinschauen können. War dann zweimal länger in den USA, in Detroit und in New York, und habe mich dann nach meinem Studium, nach noch ein paar Monaten freiberuflicher Arbeit, dazu entschieden, mich selbstständig zu machen und One-Stop Transformation zu gründen als One-Stop-Shopping-Beratung für die digitale Transformation.
Cool. Du sagst ja von dir selber, du bist digitaler Enthusiast und Kulturveränderer. Ich hatte es gerade gesagt. Du bist aber auch Digital Native und natürlich als Gründer und Vorstand selber auch Führungskraft. Sag mal, wie führst du denn deine Mitarbeiter und was macht für dich Führung der Zukunft denn tatsächlich aus?
Also für mich ist das Hauptleitbild beim Thema Führung Selbstorganisation des Teams. Ich probiere als Führungskraft bei unserem doch noch kleinen Team mit 5 Leuten nur die Vision zu geben, wo wir als Organisation uns hin entwickeln möchten, und ansonsten aber jedem Mitarbeiter Ownership für eigene Projekte zu geben, und das von Tag 1. Als wir gewachsen sind mit dem Team, unser neuestes Teammitglied kam und hat von Tag 1 sofort Projektverantwortung gehabt. Und das war auch für ihn erstmal eine große Umstellung, weil er einfach aus einer anderen Sozialisation davor kam und ganz anders konditioniert war. Und bei uns bekommt er Projekte und keinen Weg vorgegeben, wie er sie anzugehen hat, sondern nur das Ziel, wo wir denn ungefähr hin möchten.
Jetzt habt ihr euch mit One-Stop Transformation ja auch ganz gezielt auf die digitale Transformation spezialisiert und sagt, wir sind eine Beratung, die Unternehmen unterstützen möchten in ihrem eigenen Prozess in der digitalen Transformation und den erfolgreich zu meistern. Das Thema digitale Transformation oder auch erfolgreiche Bewältigung ist ja gerade in aller Munde und in allen Industrien eigentlich ein Thema. Es gibt, glaube ich, kaum noch eine Branche in Deutschland, die davon verschont bleibt, jetzt mal in Anführungszeichen. Wie erlebst du denn aus deiner Brille den Wandel gerade und wo siehst du so ein bisschen die größten Herausforderungen?
Also was ich gerade merke, vor allem auch wenn ich auf unsere Kunden schaue, dass die Geschwindigkeit extrem zunimmt nochmal. Also das Thema der exponentiellen Entwicklung ist nicht nur irgendeine schöne Theorie, sondern ist wirklich bei uns in den Kunden, bei den Kunden in den verschiedensten Branchen auch spürbar. Ob das jetzt im Bankenumfeld ist oder wenn es aber auch Kunden aus der klassischen Industrie sind, die merken, es verändern sich nicht nur Technologien, sondern ganze Wertschöpfungsketten. Und das Schwierige, und das sehe ich als größte Herausforderung, ist dort wirklich die Mitarbeiter mitzunehmen und im allerersten Schritt Ängste abzubauen.
Erlebt ihr das wirklich in eurer Arbeit oder auch in deiner Arbeit so, dass Menschen dem Thema Digitalisierung eher mit Ängsten begegnen? Oder, also ich meine, das ist jetzt immer schwer zu sagen, das ist eigentlich auch ein bisschen eine fiese Frage, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt genauso viele, die Angst haben, wie die es als Chance sehen. Wie ist so deine Einschätzung? Oder würdest du sagen, na, in vielen Betrieben überwiegt doch noch die Angst vor diesem Hintergrund, mhm, oh Gott, Automatisierung, mein Job fällt irgendwann weg. Mhm.
Ja, es gibt natürlich auch einige, die die Chancen sehen, aber in klassisch hierarchisch aufgestellten Unternehmen ist wirklich noch zu beobachten, dass je höher jemand in dieser Hierarchiepyramide steht, desto mehr begreift er es als Chance. Und je weiter unten in dieser Pyramide steht, desto mehr hat er Angst davor. Ich kann dir auch ein konkretes Beispiel geben. Bei uns kam nach einem Agilitätsworkshop jemand auf uns zu vom großen Versicherungskonzern, der gesagt hat, der sich, by the way, selbst für diesen Workshop proaktiv in seiner Freizeit angemeldet hat und gesagt hat, danke, dass ihr mir das jetzt so mal vermittelt habt, was Agilität und Transformation bedeutet, weil bei uns gab es ein Townhall-Meeting vom Vorstand, der berichtet hat, wir sind jetzt alle agil und wir stellen jetzt auf Scrum um. Und nach einer Dreiviertelstunde Vortrag sind alle wieder entlassen worden in ihre Arbeitsplätze und seitdem haben wir Angst, weil wir nicht verstehen, um was es hier geht. Und dann fängt man das Googlen an und kommt auf die wildesten Geschichten und jetzt habe ich endlich mal verstanden, warum das Ganze gemacht wird. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz essentielles Thema ist, was auch Führungskräfte in Unternehmen machen müssen. Das Warum erklären. Warum wandeln wir uns denn? Weil ohne diesen Sinn dahinter zu verstehen, macht das Thema Transformation für die meisten Leute auch keinen Sinn. Und deswegen sind dort Ängste auch normal.
Das ist ganz, also ich finde das super spannend, dass du sagst, eigentlich geht es ja darum, auch wirklich Mitarbeiter mitzunehmen. Am Ende ist die digitale Transformation ja eigentlich nichts anderes als ein riesiger Veränderungsprozess, der ausgelöst wird durch digitale Technologien. Du sagst mit One Step Transformation oder auch auf eurer Website, dass in jedem Transformationsprozess für dich eigentlich das digitale Mindset der Anfangspunkt ist von allem. Jetzt mal eine Frage, wie kann denn Mindset digital sein und was bedeutet eigentlich digitales Mindset?
Sehr schöne Frage, danke dir dafür. Ich würde gerne mit einer kurzen rhetorischen Gegenfrage beginnen. Bitte. Und zwar, wie kann Mindset digital sein? Wie kann Transformation digital sein? Das ist eigentlich, geht genau in die gleiche Richtung, weil Transformation kann nur in dem Sinne digital sein, weil digitale Technologien als Vehikel für diese Transformation genutzt werden. Weil es digitale Transformation wird ja nicht der Digitalisierung willen gemacht, sondern um wirklich eine nachhaltige Veränderung zu schaffen. Und da ist halt gerade, sind die digitalen technologischen Möglichkeiten das aktuelle Vehikel dafür. Und das Gleiche ist mit dem Thema digitales Mindset auch. Man muss offen sagen, man könnte das Ganze auch als transformatorisches Mindset oder digital transformatorisches Mindset bezeichnen, weil es eben hier nicht um Themen wie Software Entwicklung, Programmiersprachen oder Anwenderkenntnisse in irgendeinem Digitalbereich geht, sondern es geht um tiefliegende Persönlichkeitseigenschaften, die dann dieses transformatorische Mindset auch prägen. Das heißt, wir reden hier überhaupt nicht über irgendwelche Skills im Hard-Skills-Bereich, sondern rein über Soft-Skills, wie zum Beispiel offener Umgang mit Scheitern oder aber auch Agilität, Kundenzentriertheit. Ihr merkt schon, das sind jetzt keine Dinge, die jetzt speziell auf Digitalisierung abzielen, aber auf Transformation sehr wohl.
Warum ist denn das digitale Mindset aber dann deiner Meinung nach so entscheidend und nicht beispielsweise, ich sage jetzt mal Hard Facts, die man mit Digitalisierung in Verbindung bringt, wie beispielsweise Coding oder Softwareentwicklung? Also warum ist es dieser Mindset-Gedanke, der euch ja auch so bewegt in diesen Transformationsprozessen?
Jetzt komme ich wieder zu dieser ursprünglich zitierten Theorie der exponentiellen Entwicklung zurück. Wir können nicht mehr prognostizieren, welche Hard Skills in Zukunft gebraucht werden. Wir können nicht mehr genau sagen, was brauche ich in 5 Jahren, um erfolgreich zu sein als Unternehmen, aber auch als Arbeitnehmer. Früher war das relativ linear planbar. Ich wusste, ich mache eine Ausbildung oder ein Studium im folgenden Bereich und entwickle mich dann alle 2-3 Jahre über Fachfortbildungen fort. Und dann komme ich nach 5 Jahren dorthin, nach 10 Jahren dorthin. Mittlerweile weiß ich das nicht mehr. Auch hier wieder ein schönes Beispiel. Ende 2017 hat das Fraunhofer-Institut eine Technologie herausgebracht, die nennt sich Virtual Twin. Virtual Twin ist zur Produktionssteuerung in Echtzeit zu nutzen. Damals gab es niemanden, der diese Technologie anwenden und entwickeln konnte, außer die Fraunhofer-Leute, weil damals die Technologie erst rauskam. Jetzt sind wir Anfang 2019 Und der Markt schreit nach Experten in diesem Bereich Virtual Twin. Die Experten in dem Bereich haben alle circa ein Jahr oder maximal ein Jahr Erfahrung und waren davor klassische Maschinenbauer oder Elektroingenieure. Die hätten sich aber niemals in diesem Bereich weiterentwickeln können, wenn sie nicht das richtige Mindset gehabt hätten, auch situativ die richtigen Hard Skills sich anzueignen und sich dauerhaft weiterzuentwickeln. Und das ist dieser Mindset-Gedanke. Ich muss das richtige Mindset haben, um in der exponentiellen Entwicklung situativ die richtigen Hard Skills mir selbst anzueignen, gefördert zu werden und diese dann auch weiterzuentwickeln.
Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wenn ich sage, okay, ich persönlich würde sagen, ich bin Digital Native und habe jetzt voll das digitale Mindset. Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus? Ist das am Ende ein Report oder gibt es da Cluster à la Googles True Colors? Also wie geht ihr an das Thema ran und macht das für die Leute auch eher verständlich? Was ist denn jetzt, was sind die Attribute von dem digitalen Mindset und wo stehe ich als Person vielleicht?
Also erstmal würde ich da gerne einhaken, du hast gesagt, naja, dann habe ich voll das digitale Mindset. Das ist schon mal wichtig. Es gibt nicht das volle digitale Mindset, sondern es gibt ein digitales Mindset mit verschiedensten Ausprägungen. Und es gibt nicht eine 100% Ausprägung oder eine 0% Ausprägung, sondern jeder hat eine andere Ausprägung mit anderen Stärken, mit anderen Werten für das System, aber natürlich auch anderen Schwächen, das muss man auch so sagen. Das heißt, wir probieren dieses Mindset, diese Persönlichkeit über einen Test messbar zu machen, eben den vorhin erwähnten Digital Competence Indicator, mit einer Ausprägungsanalyse des eigenen Mindsets in den 6 erfolgskritischen Mindset-Dimensionen, zu denen ich gleich noch komme, und darüber hinaus aber auch mit einer Ausprägungsanalyse zu den digitalen Typen. Das heißt, welcher digitale Typ ist man? Und hier ganz wichtig im Vergleich zu vielen Farbtheorien, die da draußen so existieren, wir machen keine Schubladen auf und stecken dort Kandidaten oder Mitarbeiter rein, sondern es ist immer ein probabilistisches Modell. Das heißt, dass man eine Ausprägungsanalyse bekommt, wie viel Prozent von welchem Typ man in sich trägt. Jetzt würde ich gerne noch auf die 6 verschiedenen Dimensionen des digitalen Mindsets eingehen. Das ist zum einen ist das Offenheit und Agilität. Hierbei geht es nicht um methodische Agilität, das ist wichtig. Also es geht nicht darum, den Scrum-Prozess von A bis Z zu verstehen und wiedergeben zu können, sondern es geht um Agilität im Mindset-Sinne. Das heißt, wie agil und flexibel kann ich auf neue Situationen reagieren und wie offen bin ich für diese? Wichtig bei dieser Dimension, aber auch bei allen anderen, keine Dimension ist unipolar ausgeprägt, das heißt, ich bin offen und agil oder ich bin es nicht, sondern jede Dimension ist immer bipolar ausgeprägt. In diesem Falle wäre der Gegenspieler von Offenheit und Agilität Beharrlichkeit. Das heißt, irgendwo zwischen diesen 2 Extrempolen bewege ich mich mit meiner Ausprägung. Der zweite Punkt oder die zweite Dimension ist Kundenzentriertheit. Dabei geht es darum, wie stark denke ich vom Kunden versus wie stark denke ich aus meiner Organisation heraus. Und das heißt, hier haben wir Organisationszentriertheit als Gegenpol. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in der Transformation und mit digitalen Möglichkeiten immer wichtiger wird, weil die Touchpoints zum Kunden werden mehr, der Kunde rückt näher an das Unternehmen ran und umgekehrt ist es eine Chance für Unternehmen, näher an den Kunden ranzutreten. Wenn wir jetzt noch an offene Märkte oder offenere Märkte als noch vor 10 Jahren denken, dann merkt man schon sehr schnell, wenn ich meinen Kunden aus dem Fokus verliere, dann wird irgendein anderer, vielleicht sogar ein Startup auf den Markt kommen, der diesen Kunden besser erreichen kann. Und davor sind auch die Großen, werden nicht verschont bleiben, sondern auch die müssen sich konsequent auf den Kunden ausrichten. Nächstes Thema ist offener Umgang mit Scheitern. Ich hatte mal eine ganz schöne Anekdote bei einem Vortrag gefragt, Mensch, wie geht ihr denn mit Scheitern um? Und dann ist jemand aus dem Publikum aufgestanden, von einem großen Konzern, und hat gesagt, naja, wenn ich scheitere, dann probiere ich erstmal das Budget, was ich jetzt verfehlt habe, auf eine andere Kostenstelle umzubuchen, dass es weg aus meinem Silo ist.
Ja.
Also auch das ist ein Umgang mit Scheitern anscheinend, der in Deutschland vielleicht noch vorherrscht. Aber das ist natürlich nicht das, was wir in der Transformation brauchen, sondern dort brauchen wir wirklich dieses ständige Lernen aus Fehlern und auch dem iterativen Vorgehen. Und Fehler können passieren, Fehler müssen passieren und Fehler werden passieren. durch die Geschwindigkeit am Markt noch viel häufiger passieren. Wir müssen nur richtig lernen, damit umzugehen. Nächstes Thema ist Kritikfähigkeit, und zwar in zwei Richtungen. Kritikfähigkeit in Richtung Geben, aber auch, wie nehme ich Kritik auf? Und dort muss ich auch als Unternehmen schauen, dass ich im besten Falle eine Kultur schaffe, in der Kritik als Wertschätzung wahrgenommen wird. Nämlich, wenn ich jemandem keine Kritik gebe, dann lasse ich ihn ja wohlwissend und sehenden Auges immer wieder in den gleichen Fehler reinlaufen. Wohingegen, wenn ich jemandem Kritik gebe, dann schätze ich ihn ja so sehr wert, dass ich ihn mit meiner Kritik auf etwas hinweisen möchte, was ihn danach besser macht. Und vielleicht als bildliche Analogie dazu, stellt euch immer ein Boxsparring vor. Beim Boxsparring geht ihr in den Ring und ihr gebt dem anderen Feedback, wie er schon sich gerade bewegt, und ihr gebt Feedback, verteilt Kritik durch eure Schläge, und ihr nehmt aber auch Schläge an. Und das ist genau dieses Zusammenspiel von Kritik geben und Kritik nehmen. Und am Ende des Tages, die Kultur, dieses Sparring, ist trotzdem darauf ausgelegt, dass jeder besser wird und nicht den anderen K.O. schlägt. Also das ist, denke ich, eine schöne Analogie dazu.
Ich finde es überragend, dass wir eine Sportmetapher gerade hatten und es war keine Fußballmetapher.
Wunderbar, dann gehe ich mal sportlich in die nächste Dimension gleich rein, und zwar in das Thema Proaktivität und unternehmerische Handlungsorientierung. Und ich hatte gerade das Beispiel gebracht mit der Kostenstelle, wo ich vielleicht einen Fehler hinbuchen kann. Das ist eben genau nicht unternehmerisch, sondern mit dieser unternehmerischen Handlungsorientierung ist auch stark gemeint, dass Silos aufgebrochen werden und Mitarbeiter als Unternehmer im Unternehmen agieren und nicht nur ihr Team im Auge haben, sondern immer die Vision des gesamten Unternehmens. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Führung, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Ich muss natürlich dafür, dass das funktioniert, meinem Team eine Vision geben und meiner Organisation eine Vision geben, weil sonst schaffe ich es nicht, meine Mitarbeiter zu eigenen Unternehmern im Unternehmen oder, wie es so schön heißt, zu Entrepreneuren auch auszubilden und weiterzuentwickeln. Und das Thema Proaktivität ist ganz, ganz wichtig. Getrieben durch die Geschwindigkeit können wir nicht immer erstmal große Präsentationen vorbereiten, dann durch 3 Schlaufen gehen, durch 27 Gremien, dann kommen irgendwelche Ausschüsse noch aus dem Konzern, und bis dahin, bis man dann mal starten darf, ist die Idee eigentlich verpufft. Sondern dass man proaktiv mal was selbst in die Hand nimmt und einfach mal ausprobiert. Und jetzt merkt ihr schon, wie dort die einzelnen Dimensionen auch wieder ineinander greifen. Jetzt haben wir hier wieder gleich, wenn ich ausprobiere, offener Umgang mit Scheitern. Ja. Und so nähere ich mich dann iterativ. Zu guter Letzt haben wir noch die Dimension der Kreativität und Gestaltungsmotivation versus auf der anderen Seite Prozesstreue. Mhm. Inwiefern bin ich in der Lage, bestehende Probleme auch mal aus anderen Blickwinkeln zu sehen und neu darüber nachzudenken, um so kreativ zu neuen Lösungen zu kommen? Und da ist es wichtig, dass man eben hier nicht nur immer über die additive Kreativität spricht, die bei den meisten sofort in den Kopf kommt: Ah, ich habe was Bestehendes, pack irgendeine digitale Lösung dazu und dann habe ich was ganz Tolles, Digitales, also am besten noch eine App dazu und dann,
was ganz Neues, ja.
Dann haben wir was ganz Neues geschaffen. Nein, additive Kreativität kann funktionieren, ist auch ein guter Treiber von Kreativität, aber vergesst die subtraktive Kreativität nicht, bei der es darum geht, ein bestehendes Produkt oder einen bestehenden Service mal so weit herunterzubrechen und zu schauen, was bietet dann einen wirklichen Mehrwert für den Kunden, für meine Zielgruppe, und dann fokussiere ich mich darauf und mache das besser und schneide vielleicht ein paar Zöpfe außenrum ab, die dem Kunden überhaupt keinen Mehrwert bringen. Diese Dimensionen sind auch die Basis für den Digital Competence Indicator oder kurz DCI. Das heißt, das ganze Tool ist keine Kaffeesatzleserei oder kein Ankreuztest, wo ich nach 3 Kreuzchen mit dem Finger entlang fahre und weiß, welcher digitale Typ ich bin, sondern das ist wissenschaftlich valide und auch normiert.
Cool. Also es gibt mir zumindest schon mal ein viel besseres Verständnis davon, was ihr denn unter digitalem Mindset versteht. Jetzt ist ja die Frage, stellen wir uns mal vor, Martin Müller sitzt im Controlling bei einem großen Konzern. Braucht er jetzt auch ein digitales Mindset? Also braucht jeder Mitarbeiter und jede Führungskraft in Zukunft ein digitales Mindset? Und gibt es vielleicht auch Attribute, von diesen 6 Ausprägungen, die du gerade erwähnt hast, die für Führungskräfte relevanter sind?
Also ich würde jetzt mal gerne an dem Beispiel kurz Martin Müller bleiben. Braucht der auch ein digitales Mindset? Und jetzt schauen wir nochmal zurück, was ich vorhin erwähnt hatte. Es gibt verschiedene digitale Typen. Aus diesen 6 Dimensionen, aus diesen Ausprägungen, entstehen 4 digitale Typen. Das ist zum einen der digitale Hinterfrager. Das ist jemand, der das bestehende Business sehr im Blick hat. Das heißt, dieses Run the Business im Blick hat und Neuerungen kritisch hinterfragt und immer wieder hinterfragt, bringt es uns denn als Unternehmen auch weiter? Daneben gibt es den digitalen Befürworter. Das ist jemand, der nicht dafür, aber auch nicht dagegen ist, aber erstmal einen Proof of Concept sehen möchte. Und wenn er den sieht, dann zieht er auch mit. Daneben, wenn wir jetzt uns das bildlich weiter vorstellen, rechts daneben haben wir den digitalen Nerd. Da können wir uns alle ganz gut was vorstellen. Das ist jemand, der sehr weit ist für die Organisation, super offen mit Scheitern umgeht, einfach mal probiert, neu macht, super kreativ ist. Wenn was nicht funktioniert, wird es neu gemacht, verworfen, geht offen mit Kritik um, der aber vielleicht schon zu weit für die bestehende Organisation ist. Und bildlich gesprochen, und zwar nicht hierarchisch, sondern wirklich nur bildlich, oben drüber gibt es den digitalen Brückenbauer. Das ist jemand, der die Sprache der anderen 3 Typen auch spricht, in Anführungszeichen, und als Mediator oder Übersetzer auftreten kann. Und durch den DCI bekomme ich eine Ausprägungsanalyse, zu wie viel Prozent ich welchen digitalen Typen in mir habe. Jetzt schauen wir auf Martin Müller aus dem Controlling. Brauche ich im Controlling wirklich einen digitalen Nerd, der super offen mit Scheitern umgeht? Wahrscheinlich nicht. Ich brauche dort im Controlling eher jemanden, der eine hohe Ausprägung Richtung Prozesstreue hat, der sich ganz stark auch an Regularien, die nicht verrückbar sind, weil sie vom Gesetz so gegeben sind, orientieren kann. Das heißt, der hat eine ganz andere Zielausprägung als jetzt jemand, der irgendwo im User Experience Design arbeitet. Jetzt hattest du noch angesprochen, was sind denn die wichtigsten Themen für Führungskräfte Richtung Digital Leadership schauen? Definitiv Kritikfähigkeit, weil das auch wieder stark in die Kultur reinspielt, was ich vorhin auch mit dem Sportbeispiel kurz skizziert habe. Das heißt, das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft einer Führungskraft, dass jemand sehr kritikfähig ist. Eine zweite Dimension, die super wichtig meines Erachtens ist, ist die Proaktivität und unternehmerische Handlungsorientierung. Als Führungskraft darf ich nicht in Silos denken und als Führungskraft darf ich nicht der reaktive Typ sein, sondern wenn wir über Führungskräfte sprechen, die Ownership geben, die eine Vision dem Team vorgeben, die müssen auch proaktiv sein und die müssen immer auf der Suche nach neuen Themen sein und proaktiv Sachen mal anstoßen, wohl wissen, dass nicht alles zum Erfolg führen wird.
Spannend. Also ich glaube, was ich da vor allen Dingen raushöre und was ich super positiv finde, ist zu sagen, jeder in der Organisation hat nach eurem Modell und nach dieser Denkweise seinen Platz. Es geht nur darum zu gucken, für welche Position brauche ich welchen Typ und nicht alles Alte ist schlecht, wo wir ja gerne dazu tendieren in der digitalen Transformation zu sagen, so jetzt machen wir nur noch digital und alle, die das nicht können, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, sondern wirklich zu sagen, nee, jeder hat seinen richtigen Platz, seine Ausprägung und wir müssen es einfach nur schaffen als Führungskräfte oder auch als HR, die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset an die richtigen Stellen zu setzen, wo ich sie brauche. Damit sich dann auch kein Gap ergibt zwischen, sag ich mal, wenn ich jetzt einen digitalen Nerd ins Controlling setze, wird das für den wahrscheinlich unheimlich frustrierend sein. Das ist ganz interessant. Was passiert denn, wenn ich einen, um bei dem Beispiel digitaler Nerd zu bleiben, wenn ich einen digitalen Nerd habe, der von einer Führungskraft geführt wird, die jetzt, sage ich mal, eben nicht kritikfähig ist, sondern die sehr harmoniebedürftig ist und die einen riesen Gap haben in der Ausprägung ihres jeweiligen digitalen Mindsets. Kann das überhaupt funktionieren?
Also verschiedene Typen gemeinsam können funktionieren, müssen funktionieren und sind sogar am erfolgsversprechenden. Das heißt, wenn ich heterogene Teams mit Blick auf das digitale Mindset habe, dann werde ich langfristig die nachhaltigsten Lösungen auch entwickeln können. Wir haben bei einem Kunden das Beispiel, dort wurde ein Digitalteam rein aus digitalen Nerds zusammengestellt. Jetzt haben sie gerade bemerkt, oh, das funktioniert doch nicht so, weil wir verlieren die bestehende Organisation. wir verstehen nicht so richtig, was die machen und diese Nerds scheitern oder beziehungsweise dieses Digitalteam scheitert auch komplett an der Organisation, weil der Brückenbauer, der Übersetzer fehlt und am Anfang natürlich auch, weil der Hinterfrager gefehlt hat, ob das denn alles wirklich so gut gehen kann. Um es noch konkreter zu machen, die haben einen tollen Online-Shop mit Blick auf Omnichannel gebaut, sind im B2B-Bereich unterwegs und den Customer Support, den ziehen sie sich aus der bestehenden Organisation. Jetzt sagen die Sales-Leute aus der bestehenden Organisation, ich habe nichts von dem Revenue aus dem neuen Bereich, aber ich muss meinen Customer Support, diesen neuen Bereich, die eh nicht mit uns sprechen, weil die auch noch woanders sitzen, zur Verfügung stellen und es läuft wiederum in meine Kosten rein. Das heißt, dort wurde auf einer künstlichen ganz großes neues Digital-Silo geschaffen, was verhindert hätte werden können, hätte man von Anfang an jemanden mit reingenommen, der das bestehende Business auch immer im Blick hat. Jetzt hattest du gesagt, wenn ich eine Führungskraft habe, die extrem harmonieorientiert ist und die dann digitale Nerds führt, wie wird das ausgehen? Da wird es natürlich große Reibungen geben und da muss man dann sagen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder diese Führungskraft entwickelt sich langfristig, weil Mindset ist auch entwickelbar und probiert dort eher kritikfähiger zu werden. Oder man muss sagen, es war dann nicht die richtige Position. Auch so fair und ehrlich muss man sein, weil eben Positionen hoffentlich in Zukunft nicht mehr nur nach Hard Skills eben ausgesucht werden, sondern eben genau nach dem Mindset-Thema. Und jeder hat, wie gesagt, seinen Platz in der Organisation. Man muss nur schauen, wo jeder am besten platziert ist.
Du hast jetzt gerade gesagt, Mindset kann man trainieren. Mhm. Das ganze Thema digitales Mindset, was bedeutet das denn deiner Meinung nach für Führungskräfteauswahl, aber eben auch Entwicklung? Weil ich hätte jetzt gedacht, Mindset, entweder man hat es oder man hat es nicht. Das kann man nicht trainieren. Da gehe ich jetzt davon aus, dass du mir widersprichst. Aber mich würde wirklich deine Meinung interessieren, auch mit Bezug auf Auswahl und Entwicklung von Führungskräften. Wie relevant wird das in Zukunft?
Also das ist meines Erachtens und auch von Monster Transformation Seite einer der riesigen Treiber in den nächsten Jahren. Entwicklung, und zwar lebenslange Entwicklung, auch nach Abschluss eines Studiums oder einer Ausbildung. Weil leider hört er in Deutschland viel zu häufig, nachdem man mit der Schule oder dem Studium fertig ist, die persönliche Entwicklung auf, weil dann macht man noch 2-3 Fachschulungen irgendwie so jedes zweite Jahr und das war's. Aber man entwickelt sich nicht mehr kontinuierlich weiter und Lernen ist leider zum Teil auch negativ behaftet in Unternehmen. Ja, ich möchte ja gerne widersprechen, dass man auch Mindset trainieren kann. Es ist allerdings was anderes, ob ich einen Skill trainiere. Da ist man jetzt, wenn man von der Psychologie-Seite drauf schaut, eher im Leistungsbereich. Also das kennen wir auch aus der Schule. Wir können etwas lernen, einen Skill. Dann werden wir abgefragt und dann sehen wir, können wir diesen Skill oder können wir ihn nicht. Das ist auch sehr kurzfristig erlernbar. Dann gibt es eine Ebene darunter, gibt es Haltung. Haltung ist auch sehr schnell änderbar und schnell beeinflussbar. Haltung kann ich aber überhaupt nicht gezielt lernen oder entwickeln, sondern das passiert einfach. Und dann gibt es noch eine Stufe drunter, eben das Thema Mindset oder Persönlichkeitseigenschaften, die sich lang nicht so schnell entwickeln lassen wie jetzt Hard Skills, aber die ich langfristig, und da reden wir über Minimum 6 bis 9 Monate, auch gezielt entwickeln kann. Und das geht beim besten Willen nicht mit dem heutzutage viel zu häufig genutzten 2-tägigen Design Thinking Workshop und dann sind alle vom Mindset her einmal entwickelt. Nein, das ist ein langfristiger Prozess, der komplett begleitet werden sollte durch Lern- und Entwicklungsmaßnahmen, die sowohl online als auch offline stattfinden sollten. Und das ist auch die Riesenentwicklung, die stattfinden wird. Lernen, da bin ich fest davon überzeugt, wird ganz fester Bestandteil unseres Arbeitsalltages, aber auch unseres privaten Alltages und wird langfristig auch wirklich wieder sexy werden.
Wo kann ich denn als Unternehmen anfangen? Du hast jetzt gerade gesagt, das ist ein langer Prozess, mit Sicherheit mehrere Monate, da gebe ich dir absolut recht. Es ist eben nicht mehr dieses 2-Tage-Seminar Digital Leadership und Peng, jetzt sind wir alle Digital Leader. Wo fange ich als Organisation an, wenn ich in meiner bestehenden Führungsmannschaft digitales Mindset fördern möchte?
Ganz wichtig ist dabei die Individualität. Bislang werden ja Entwicklungsmaßnahmen häufig mit der Gießkanne über ein ganzes Team oder eine Organisation ausgebreitet. Da trifft es zum Teil schon die Richtigen mit den richtigen Inhalten, aber eben zum großen Teil nicht. Das Ganze kann ich verhindern, indem ich mir erstmal anschaue, wo steht denn heutzutage jeder und wo ist der Standort eines jeden zum Loslaufen. Und da kommt jetzt wieder unser DCI auch ins Spiel, mit dem ich eine valide Standortanalyse des Mindsets durchführen kann und dann eben individuelle Lernpfade anschließen kann. Es gibt ja eine wunderschöne Theorie von Albert Bandura, dieses Vier-Phasen-Kompetenzmodell. Und Albert Bandura sagt auch, der wahre Schatz liegt in der Überführung von unbewusster Inkompetenz zu bewusster Inkompetenz. Und genau dort, das kann ich zu 100% unterschreiben, liegt auch der wahre Schatz. Weil wenn ich diesen Shift schaffe, der zum Teil, und das muss man offen auch sagen, auch mal wehtun kann, weil man dann einfach gezeigt bekommt, wo man sich vielleicht selbst auch falsch bislang gesehen hat und eingeschätzt hat. Aber dann kann ich gezielt hieran anknüpfen und meinen Standort gepaart mit meiner persönlichen Vision, unterstützt durch einen individuellen Lernpfad, wird dann langfristig dahin führen, dass ich auch mein Mindset entwickle. Und das ist, wie gesagt, der erste Schritt immer, mal eine ordentliche Standortanalyse zu machen.
Cool, für mehr bewusste Inkompetenz. Als letzte, so richtige Frage, bevor wir dann noch drauf gehen, ob du irgendwelche Tipps hast. Jetzt nach unserem Gespräch stelle ich mir tatsächlich so ein bisschen die Frage, können denn Führungskräfte, die ein sehr schwach ausgeprägtes digitales Mindset haben, überhaupt erfolgreich Unternehmen durch die digitale Transformation führen? Oder ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt?
Also zum Scheitern verurteilt ist es nicht. Nichtsdestotrotz sollten sich Führungskräfte, die dort dann auch selbst merken und durch diese Standortanalyse merken, sie sind extrem weit weg, sollten sich strategische Sparringspartner in die Organisation holen und wieso dann auch nicht mal ein Top-Sharing zum Beispiel machen, wo man sich als Führungskraft die Führungsposition mit einer anderen Führungskraft teilt, die vielleicht ein komplett konträr ausgeprägtes Mindset hat und sich so gegenseitig auch wieder mentort. Hätte den Charme, dass die bestehende Führungskraft neue Fähigkeiten aus dem Digitalbereich lernen und die neue Führungskraft, die reinkommt ins Unternehmen, aber das bestehende Business noch deutlich besser versteht. Und dann hätte ich hier auch wieder einen ausgewogenen Mix. Aber das Ganze funktioniert nur, wenn auch hier wieder die Selbsterkenntnis stattfindet und auch hier wieder der wahre Schatz der bewussten Inkompetenz gehoben wird.
Wer ist denn aber deiner Meinung nach dafür verantwortlich? Also siehst du, dass bei der Eigenverantwortung der Führungskräfte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aus, sage ich mal, dem Selbstverständnis als Führungskraft, ich möchte ja aktiv gestalten, ich bin ein Stück weit auch verantwortlich für den zukünftigen Weg des Unternehmens. Oder siehst du da HR, die jetzt mal sagen, hey, jetzt machen wir alle einmal digitales Mindset, ihr werdet eingenordet und dann kriegt jeder von euch einen persönlichen Entwicklungsplan. Also wen siehst du da in der Verantwortung, dieses Thema mal wirklich einen Aufschlag zu machen, zu sagen, so, wir haben erkannt, das ist wichtig, wir beschäftigen uns jetzt damit.
Also in einer idealen Welt sollte das immer aus der Eigenverantwortung und dem eigenen Antrieb einer Führungskraft heraus geschehen. Ich hatte vorhin gesagt, eine Führungskraft muss diese unternehmerische Handlungsorientierung haben. Und wenn ich Unternehmer bin, dann muss ich auch immer an die Zukunft denken und schauen, wie entwickelt sich der Markt, wie entwickeln sich Gegebenheiten, an die ich mich anpassen muss. Jetzt ist mir aber durchaus bewusst, dass das vor allem in ganz großen Organisationen leider nicht der Fall ist und dort durch die hierarchische Entwicklung über die letzten Jahre oder Jahrzehnte sich andere Führungsbilder auch ergeben haben, wo Führungskräfte nicht draufkommen. Deswegen ist dort meine ganz, ganz große Hoffnung, dass HR die Rolle als Enabler annimmt und zwar nicht als Enabler, dass HR dafür verantwortlich ist, das Mindset zu ändern, sondern dass HR die Führungskräfte enablet, dass die dann wiederum ihre Mitarbeiter enablen, also als Enabler zum Enabler. Und wenn HR diese Rolle so interpretiert, wird HR nach und nach immer, immer wichtiger im Unternehmen und hoffentlich dann irgendwann auch so in der allgemeinen Wahrnehmung in Organisationen als der Haupttreiber des Wandels und auch der Zukunftsfähigkeit gesehen werden.
Zum Abschluss fragen wir immer nach ganz konkreten Tipps, weil wir wollen ja so an oder so anfassbare Tipps wie möglich für unsere Hörer. Deswegen, wenn ich jetzt Führungskraft bin, was kann ich denn machen, um, sage ich mal, mein digitales Mindset ein bisschen zu fördern oder mich in den bestimmten Bereichen weiterzuentwickeln? Hast du da irgendwelche Tipps, wo ich anfangen kann?
Ich würde gerne zwei kurze Themen vorstellen. Das eine ist was wir auch jetzt bei uns in der Organisation etabliert haben. Wir machen jetzt alle 4 bis 6 Wochen ein Lunch and Learn Event, wo jemand aus dem Team irgendein Thema vorstellen darf, was ihn gerade bewegt. Und das Thema muss nicht mal von ihm vorgestellt werden, sondern er kann auch sagen, ich habe da eine spannende Person kennengelernt, die kommt da mal oder die schalten wir per Google Meet dazu und die berichtet dann von einem Thema. Das heißt, so wird man, wenn man das etabliert, bekommt man ständig neuen Input von den Kollegen auch und der Wissenstransfer findet statt. Das ist jetzt vielleicht auf das Thema und die Dimension Kreativität gerichtet. Wenn ich auf die Dimension Offenheit schaue, würde ich gerne einen persönlichen Tipp teilen, den ich wirklich jeden Morgen durchführe. Bei mir ist die erste Frage am Morgen immer, und die habe ich mir als Reminder am Handy eingestellt, was wage ich heute? Und wenn man sich allein diese Frage jeden Morgen stellt, denkt man über den gestrigen Tag nach und schaut in die Zukunft, und zwar in die Zukunft der nächsten 12, 14 Stunden und geht mal so seinen eigenen Schedule durch und überlegt sich, wo wage ich heute mal etwas und wo kann ich mich heute verbessern? Und das, wenn ihr das anfangt, werdet ihr merken, ist am Anfang ein unangenehmes Gefühl, weil wagen heißt immer bestehendes Terrain zu verlassen und auch mal was zu machen, wo man sich nicht so wohl fühlt. Aber wenn das zur Routine wird, entwickelt man sich wirklich jeden Tag weiter.
Ja, super. Vielen Dank für die tollen Insights rund um das Thema Digital Mindset. Wir verlinken euch natürlich die Seite von One Stop Transformation, dann könnt ihr da mal drauf gucken. Julian, dir vielen Dank für deine Zeit. Es hat mega Spaß gemacht, war super wertvoll. Und ja, ich bin gespannt, wo es hingeht mit One Stop Transformation.
Danke, Saskia, für die Einladung. Und ja, euch noch ganz viel Erfolg weiterhin mit eurem tollen Podcast.